Wir glauben irgendwie daran, dass wenn man über eine Sache debattiert, am Ende bessere Lösungen rauskommen. Und deswegen wurde auch im Forum sehr lange und sehr viel und sehr streitlustig über die Universität debattiert. Wir haben damit, ich glaube, 2005, 2006 aufgehört. Weil, ich weiß nicht, wir dachten uns, es hat keinen Sinn mehr. Ja, wir waren irgendwie etwas, ja, also sagen wir mal, über Universitätspolitik, so sollte ich das präzisieren. Da haben wir aufgehört, drüber zu reden. Und jetzt hatten wir einen Vorwand vielleicht, das hat sich aber auch aufgedrängt, doch nochmal dieses Thema Universitätspolitik, also die Ausrichtung der Universität, zu thematisieren. Und der Aufhänger, oder es sind eigentlich zwei Aufhänger, das ist ein Buch von Henri Entringer, ich komme gleich nochmal darauf zurück, und das ist die Reform des Hochschulgesetzes. Also da haben wir zwei Aufhänger, weswegen wir uns dann nochmal jetzt dem Thema widmen wollten. Und wir haben uns entschieden, das über halt diese Table Ronde zu machen. Und wir hatten auch als Kleinen, und wir waren sehr, sehr kleine Kostbarkeit, über die wir sehr dankbar waren in unserem letzten Heft, einen Beitrag von Robert Theis, emeritierter Philosophieprofessor, der seine Abschiedsvorlesung vor ein paar Wochen an der Universität hatte und eine Lanze gebrochen hat, eine sehr, sehr schöne, und ich möchte Sie alle einladen, diesen wirklich sehr schönen Text zu lesen, eine Lanze gebrochen hat für die Philosophie, für die Geisteswissenschaften im Allgemeinen. Das Buch von Henri Entringer. Ich darf ja nicht fragen, wer hat es gelesen? Ich kann Ihnen nur raten, lesen Sie es. Es ist wirklich sehr, sehr spannend. Sie haben dort auch eine Einleitung des Rektors drin. Also von daher, lesen Sie es. Es ist wirklich ein sehr spannendes Buch, denn es behandelt die Geschichte dieser Universität und es behandelt sehr, sehr viele schöne Einzelfragen im Umfeld von Forschung, Innovation und Lehre. Es ist eine Sammlung von sehr pointierten, oft sehr widersprüchlichen, muss ich gleich sagen, Aussagen von einer Fülle an Dokumenten, die er zitiert und die zusammen ein unheimlich spannend zu lesendes Buch ergeben. Also wer sich mit dieser Universität beschäftigt, kann ich nur raten, es zu lesen. Und es hat am Ende drei Szenarien. Und diese drei Szenarien, die sind von der Presse, was heißt von der Presse? Ja, es gibt nur zwei Artikel über dieses Buch. Das eine, Morgan Meyer, sitzt hier vor mir, im Letzebäuer Land. Und Ben Fayot hat im Tageblatt etwas dazu geschrieben. Das ist noch nicht genug. Tatsächlich, dieses Buch ist so interessant und es wird nur ein Schuh daraus, wenn man die zum Teil sehr kontroversen Sachen auch aufgreift. Es behandelt am Ende, und die meisten Leute haben auch nur das Ende gelesen, drei Szenarien, wie die Universität sich entwickeln kann. Aber ich muss es sagen, dass der ganze Anfang hoch interessant ist für jeden, der vielleicht auch nur von außen sich eine Universität anschaut. Also Fragen über Innovation und wie schafft Forschung es in die Innovation? Wie realistisch ist der Ansatz, den die luxemburgische Politik um die Jahre 2001 bis 2003 hatte, als sie sagte, wir brauchen eine Universität, um die Forschungslandschaft zu fördern und auf diese Weise die Wirtschaft zu diversifizieren. Also am Anfang dieser Universität steht ja ein ziemlich utilitaristischer Anspruch. Und er führt das sehr, sehr spannend aus. Er zeigt, wie überzogen eigentlich die Erwartungen sind. Und auch im Hinblick auf die Naturwissenschaften, er macht ein paar sehr, sehr schöne Bemerkungen, auch wenn das heute Abend nicht unser Thema ist, über die Naturwissenschaften und was dabei herauskommen kann und wie wenig ein Land davon profitieren kann, wenn es dort investiert. Also es geht wirklich nicht nur um die Sozial- und Geisteswissenschaften. Er zeigt wirklich auch, wo die Schwierigkeiten auch auf anderem Gebiet sind. Er hat auch ein paar schöne Seiten über das politische System von Luxemburg und wie er sich erklärt, wie diese Universität überhaupt entstehen konnte, und so entstanden ist, wie sie da entstanden ist. Und das ist, ich bin immer der Meinung, dass man das politische System hier eigentlich mit den Methoden der Anthropologie untersuchen sollte. Und das macht er auch ein bisschen und zeigt ein bisschen auf, warum Luxemburg halt so ist, wie es ist und sehr schön so ist, wie es ist. Aber er sagt halt auch, alle nehmen Rücksicht aufeinander, jeder versucht, den Konflikt aus dem Wege zu gehen. Und auf die Art und Weise entstehen Dynamiken, die nicht unbedingt immer das Effizienteste oder das Sinnvollste sind. Aber man nimmt halt aufeinander Rücksicht. Da muss ich Ihnen leider mit ein, da eine meiner Kritiken dieses Buches ist, er nennt auch nicht Ross und Reiter. Er deutet zwar an, dass im Ministerium ein Politiker ist, der eigentlich keine Zeit hat für diese Universität. Er sagt, dass bei so einem großen Projekt eigentlich viel zu wenig von der Seite der Politik draufgeschaut wird. Aber er sagt nicht, wer eigentlich diese Universität tatsächlich maßgeblich mitgestaltet. Das ist hochinteressant. Also, dass er selber, und um das auszubuchstabieren, er nennt den Beamten im Ministerium, also German Donlinger, seltsamerweise nicht bei Namen. Das ist ganz interessant, wenn Sie sich die Sätze anschauen, mit welcher einer Bissigkeit er über das politische und soziale System redet und von den anderen erwartet, dass sie Tabus brechen und ehrlich sind. Und an dem Punkt macht er das leider auch nicht. So, ich rate Ihnen also wirklich, dieses Buch sich anzuschauen. Es ist voller, ich habe eben noch gehört, voller interessanter Widersprüche. Vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Aber es ist auch voller Anregungen. Und am Ende halt diese drei Szenarien. Die drei Szenarien, und jetzt komme ich zum Ende. Das ist wirklich, das werde ich mit den anderen natürlich nicht erlauben, so lange zu reden. Die drei Szenarien. Er sagt, die Universität ist entstanden mit dem Vorsatz, eine internationale Forschungsuniversität zu werden. Beschreibt er ungefähr, was eine Forschungsuniversität, was für einen Anspruch die hat, und sagt, selbstverständlich werden wir das hier nicht schaffen. Es ist undenkbar, dass wir das in den nächsten 40 Jahren hier schaffen würden. Also Forschungsuniversität, wie es im angelsächsischen Raum denkbar ist, wenn man schon mal 200 oder 300 Jahre gearbeitet hat, sieht er hier nicht in der nächsten Zeit. Zweites Szenario, eine Universität, die Kompetenznischen ausbaut, die schon vorhanden sind. Also im Finanzbereich oder im Rechtsbereich, sich dort versucht zu positionieren, wo das Umfeld, die Wirtschaft hier Chancen anbietet. Also, das hat begonnen mit der Luxemburg School of Finance, diese Sachen. Das in der Richtung, das wäre sein zweites Szenario. Und er meint, dass der Gesetzgeber eigentlich dieses Szenario ursprünglich auch im Sinne hatte. Insbesondere das erste Szenario, aber auch das zweite Szenario. Und nun das dritte Szenario, ein wirkliches Horrorszenario in seinen Augen zumindest, dass nämlich diese Universität durch einen Ausbau der Sozial- und Geisteswissenschaften immer breiter wird und eine Tendenz bekommt, die den leichten Weg, würde ich es mal nennen, beschreibt. Nämlich, dass man über die Förderung der Sozial- und Geisteswissenschaften Studenten, viele Studenten leicht bekommt, ohne Probleme, dass man auf die Art und Weise der internationalen Konkurrenz aus dem Wege gehen kann. Denn man kann das schwer vergleichen, was in Luxemburg geforscht wird, zu diesen vielen hundert hochinteressanten Geschichten, die es hier um uns herum gibt. Das lässt sich schlecht international vergleichen. Er meint auch, dass die Evaluation in den Geistes- und Sozialwissenschaften halt so schwierig ist, dass dieser ganze Weg Richtung eines Ausbaus der Sozial- und Geisteswissenschaften wirklich zu einem, ja, zu, es ist noch vor 2, 3 Tagen so genannt worden, zu einem großen, zu einem Superlyzeum führen würde, dass wir also eine höhere Schule dort, eine höhere Bildungsanstalt am Ende hätten. So, das ist das dritte Szenario und er sieht halt die große Gefahr, dass es in die Richtung geht. Das ist der Aufhänger unseres Abends. Das war jetzt ziemlich lang. Ne? Ich hoffe, Sie entschuldigen es. Und jetzt, ich fange ohne jegliches Protokoll, bitte entschuldigen Sie, mit Herrn Mark an. Warum müssen sich die, warum gerade die Geistes- und Sozialwissenschaften, warum müssen die gerade sich legitimieren angesichts der doch desaströsen Ergebnisse der Naturwissenschaften zum Beispiel, die eigentlich, wenn, dann nur unter größtem Aufwand zu kleinen Ergebnissen kommen in den letzten 20, 30 Jahren.
Ja, gut. Warum gerade die Geisteswissenschaften? Nun, vielleicht gibt das uns die Gelegenheit, auch die Geisteswissenschaften wenigstens anhand eines Versuchs zu definieren und dadurch zu erklären, warum sie heute in der Kritik stehen, teilweise wenigstens. Ich bin hier vor vielen Geisteswissenschaftlern und die könnten alle die Geisteswissenschaften besser definieren als ich. Wir hätten aber dann wahrscheinlich 50 verschiedene Meinungen. Es gibt keine präzise Definition der Geisteswissenschaften. Vielleicht ist es interessant, aber auch das wissen einige besser als ich, die Geisteswissenschaften in ihrem, also den Begriff in seinem historischen Kontext, bei seinem Ursprung zu sehen. Der Begriff ist entstanden im 19. Jahrhundert, als die moderne Universität entstanden ist, als Bildungsbürgertum sich entwickelt hat und scharf dazu im Gegensatz zu den Naturwissenschaften. Ich meine, das ist ein wichtiger Punkt, dieser Gegensatz, der damals hervorgebracht wurde zwischen Geist und Natur, nicht Geist als Ghost, wie eben hier in einem Joke gesagt wurde, sondern dass die geistige Welt, das Geistesleben, das im Zentrum der Geisteswissenschaften stehen sollte. Nun haben sich die Geisteswissenschaften seit dieser Zeit wesentlich entwickelt. Neue Fächer sind hinzugekommen zu den klassischen Fächern wie Philosophie, zum Beispiel Geschichte. Nicht nur neue Fächer sind hinzugekommen, sondern alle geisteswissenschaftlichen Fächer haben sich ihre Inhalte näher bestimmt, ihre Methoden genau bestimmt, Methoden gegeben und haben sich also beachtlich entwickelt, sodass dieser Gegensatz, der am Ursprung stand zwischen Geist und Natur, eigentlich heute, ich denke, in mancher Hinsicht nicht mehr gültig ist. Gleichzeitig zu dieser Gegenüberstellung haben sich auch Bilder entwickelt. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich gerne über Repräsentationen, über Bilder arbeite, aber diese Bilder sind nun mal in den Köpfen der Leute und man findet sie auch im Buch von Herrn Entringer zurück. Sie haben also schon eine beachtliche Lebensdauer. Und zu diesen Bildern gehört eben, dass die Geisteswissenschaften zum Beispiel nicht genau sind, keine genauen Resultate liefern und die Naturwissenschaften werden dann die Science exact genannt. Das kann ich Ihnen an vielen Beispielen zeigen, dass das nicht stimmt. Man braucht noch über zum Beispiel die Frage zu reden, ob es wirklich einen Klimawandel gibt oder nicht, ob Handys schädlich sind oder nicht. Da liefern auch die Naturwissenschaften bis jetzt wenigstens keine präzise Antwort. Also dieser Gegensatz als Bild scheint mir schon nicht zu stimmen. Dann wird auch oft gesagt, die Geisteswissenschaften kann man nicht messen, man kann sie nicht evaluieren. Wir evaluieren heute alles. Die Naturwissenschaften lassen sich per Mausklick evaluieren über zentrale Daten oder globale Datenbanksysteme, die wir entwickelt haben. Das stimmt teilweise, stimmt aber auch wiederum nicht. Auch in den Geisteswissenschaften, wir kommen wahrscheinlich noch auf diese Frage, kann man Evaluierung sich ausdenken. Man muss noch einen Schritt weitergehen in Richtung Spezifizität der Geisteswissenschaften. Dann wird auch oft gesagt, die Geisteswissenschaften sind nicht rentabel. Und das ist sicherlich ein Punkt der großen Kritik. Sie haben keinen direkten Nutzen. Man muss dann natürlich fragen, ob es nicht vielleicht auch einen unmittelbaren, einen mittelbaren Nutzen gibt, also einen indirekten Nutzen, den anderen vervollständigen würde. Und dann kommen wir natürlich auf die zentrale Frage, der Definition zu sprechen. Die Geisteswissenschaften, oder sollten wir sie dann nicht vielleicht besser Humanwissenschaften nennen? Die Humanwissenschaften haben als Gegenstand die Beschäftigung mit dem Menschen und der Gesellschaft und dies in einem ganzheitlichen Sinn. Und wenn man die Geisteswissenschaften in dieser Richtung sieht, dann bringen sie natürlich etwas, was alle anderen Wissenschaften nicht bringen, nämlich die kritische Analyse, Auseinandersetzung mit der Entwicklung der Gesellschaft. Und das ist ein Thema, das sich immer wieder wiederholen wird und immer wieder zentral stehen wird und also seinen Sinn einfach nicht verlieren kann, solange es eine Gesellschaft gibt. Und seinen Sinn in einer Gesellschaft wie die luxemburgische, die sich sehr schnell jetzt entwickelt, zum Beispiel direkt findet. Ich will nur noch einen kleinen Punkt hinzu sagen. Die Geisteswissenschaften haben auch ein anderes Charakteristikum, nämlich dass sie sich selbst als Untersuchungsgegenstand sehen. Das haben nicht alle Wissenschaften, dass sie sich selbst hinterfragen, nicht nur in ihrer Methodologie, sondern auch in ihrer Epistemologie und in ihrem Sinn. Das heißt also für mich, die scharfen Trennungen zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften oder Humanwissenschaften sollte man vielleicht etwas entschärfen. Man sollte gegen die allgemeinen Bilder ankämpfen, anstatt sich zu lamentieren, dass die Geisteswissenschaften ihren Platz heute nicht mehr haben in der Wissenschaftswelt. Und man sollte sie weiterentwickeln im Vergleich zur Entwicklung der gesamten Wissenschaftswelt und der Erfordernisse, die an die Wissenschaftswelt herangetragen werden, wie zum Beispiel die Forderung nach Evaluierung, nach sogenannten Leistungskriterien.
Dann hake ich aber jetzt trotzdem nach. Warum sind die Geisteswissenschaften unter Druck? Warum müssen sie sich speziell legitimieren? Was hat sich verändert in den letzten 30 Jahren? Weil in den 70er Jahren war das nicht der Fall.
Ja, also erstens muss man vielleicht die Frage etwas relativieren. Die Geisteswissenschaften sind in manchen Kontexten unter Druck. Aber wenn man die Produktion der Geisteswissenschaften sieht, auf universitärem Niveau, aber auch auf eher breiterem, populärem Niveau, so sieht man, dass sie bestimmt nicht unter Druck stehen. Zum Beispiel die Veröffentlichungen, auch die breit gefächerten Veröffentlichungen, sind sehr stark gefragt. Also da gibt es eine regelrechte Nachfrage. Sie sind unter Druck, natürlich durch die Entwicklung der von der OECD bestimmten Wissenschaftsformen, der Idee der Evaluierung, der Konkurrenz zwischen Universitäten und Konkurrenz zwischen Fächern, die direkt rentabel erscheinen sollen.
Die Naturwissenschaften, die offenbar rentabel sind oder sein sollen, da, wenn man sich anschaut, dass diese Grenze zwischen den Geistes- und Naturwissenschaften möglicherweise verwischt, welchen Beitrag haben die Geisteswissenschaften zu den Naturwissenschaften? Kann man heute noch Naturwissenschaften betreiben, ohne ein gutes Gepäck an Philosophie oder an Wissenschaftsgeschichte oder an Technologie-Folgenabschätzung? Sind nicht die Folgen der Naturwissenschaften heute so unübersichtlich und alles, was um uns herum besteht, ist gar nicht mehr Natur, sondern eigentlich menschengemachte Natur, und wir müssen den Faktor Mensch ständig einkalkulieren, und deswegen brauchen wir Philosophie auch bei den Naturwissenschaften. Sie beschäftigen sich viel mit dem Thema.
Ja, also sicherlich gibt es in den Naturwissenschaften noch weiterhin Forschungsbereiche, wo man die Humanwissenschaften, und mir gefällt dieser Ausdruck auch mehr, vergessen kann. Weil sie eigentlich noch nicht wirklich direkt mit den Menschen zu tun haben. Obwohl in manchen Bereichen, wie ich selbst, als ich noch in der Quantenmechanik gearbeitet habe, gibt es ja da sehr viele Fragen, wie man überhaupt die Wirklichkeit darstellt. und was das überhaupt, ob überhaupt eine Intelligenz, die anders sein würde als wir, die würde das wahrscheinlich ganz anders darstellen. Nicht? Also auch am Ende kommt man an all den sehr fortgeschrittenen Naturwissenschaften irgendwie an Fragen, die eher traditionell eher mit den Geisteswissenschaften zu tun hatten. Aber vor allen Dingen die interessanten oder die wahren Probleme der Menschheiten, die sind alle heutzutage interdisziplinär. Ich kenne kein einziges Problem, kein einziges wahres Problem, was heutzutage nur mit der Technologie oder mit den Naturwissenschaften gelöst, dass man nur mit den Naturwissenschaften gelöst, lösen könnte. Ich meine, sogar die Engländer, der Cameron sagte vor kurzem wieder, erzählen Sie mir nichts mehr von dem Bruttonationalprodukt, sagen Sie mir endlich, wie kann ich das Glück der Menschen, der Bevölkerung messen. Nicht? Also sogar in einem dermaßen pragmatischen Land, das immer an Geld denkt oder an der ökonomischen Entwicklung, sogar dort überlegt man sich, wie können wir jetzt irgendwie das Wellbeing der Menschen messen. Und da sind wir eher im Bereich der Humanwissenschaften. Das hat ja nun wirklich mit den Menschen zu tun. Also, aber so ist es mit allen Fragen. Hunger, es gibt keinen Grund, weswegen heutzutage noch 2 Milliarden Menschen hungern. Seitens der Naturwissenschaften, seitens der Technologie. Es ist wir können genügend Ernährungsmittel herstellen. Das ist nicht das Problem. Das Problem liegt woanders. Das Problem liegt in der Politik, in der Korruption in diesen Ländern und so weiter und so fort. Und diese Probleme können wir ganz einfach, die Naturwissenschaftler können diese Probleme ganz einfach nicht lösen. Und so ist es mit jedem Problem, mit dem das Energieproblem. Man könnte denken, das Energieproblem ist wirklich ein typisches Problem für Physiker, Ingenieure und so weiter und so fort. Falsch. Nicht? Denn irgendwie gibt es da sehr viele psychologische Probleme und vor allen Dingen auch dieses famose NIMBY, ne? Not in my backyard. Nicht? Weil man sagt, gut, wir produzieren Strom in Afrika, eigentlich Solarstrom. Und dann schicken wir das über Hochspannungsleitungssysteme nach Europa. Nicht? Aber kein Mensch will dann diese Hochspannungsleitungen in der Nähe haben, der Häuser. Nicht? Und demzufolge müssen sie woanders sein. Aber irgendwo müssen die natürlich durchgezogen werden. Nicht? Das sind die großen Widerstände und das sind die großen Probleme, die wir heute haben. Und wir können ganz einfach, Naturwissenschaftler und Humanwissenschaftler müssen da zusammenarbeiten.